Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Drogenrausch und Alkoholexzesse sind seit jeher ein großes Thema in der Literatur, nicht nur bei den Suchtklassikern, wenn man etwa an Baudelaire oder Bukowski denkt. Auch in der Gegenwartsliteratur wird heftig getrunken, gekokst oder mit Tabletten ein Ich nach Idealmaß herbeifantasiert. Den Rausch in der zeitgenössischen Literatur, im zeitgenössischen Roman, das wollen wir uns heute mit Literaturkritikerin Maike Albart mal genauer ansehen. Maike, ein Roman, über den gerade viel diskutiert wird, das ist ja der von Ulrich Pelzer. Das bist du, heißt er. Der spielt im Berlin der 80er Jahre. Da geht es natürlich auch viel um Drogen, ohne die scheinbar gar nicht gefeiert werden konnte in dieser Zeit. Wie schildert denn Ulrich Pelzer das?
Es sind ziemlich lange Nächte, die irgendwann am Morgen enden. Und auch sehr, sehr bitter manchmal. Es gibt regelrechte Filmrisse und das ist auch gebunden an die Gruppe. Es sind eigentlich kollektive Rituale und an bestimmte Orte, zum Beispiel an den alten Dschungel hier in Schöneberg oder an das Schizo, an das Basement. Und es wird so dargestellt, dass es darum geht, eine größere Intensität zu erreichen. Also zu etwas anderem vorzudringen, in andere Sphären. Auch so eine Art von Erkenntnis wird betrieben. Es ist ein Künstlermilieu, Kinomilieu, Musikermilieu. Und sie haben die Hoffnung, dass irgendetwas dadurch passiert. Also es ist der Wunsch, alle Regeln außer Kraft zu setzen und vielleicht auch diesen ganz langweiligen Vorstellungen der Eltern, die sind alle so Anfang 20, das Ganze spielt, 81, 82, außer Kraft zu setzen. Also einen Beruf zu ergreifen und ordentlich zu studieren. Es ist der Wunsch nach etwas ganz anderem.
Und ist das, würden Sie sagen, so was typisch 80er-Jahre-mäßiges, so eine richtige Drogenkultur in der Zeit? Denn Sie haben ja noch mehr Beispiele dafür gefunden.
Ja, also interessant ist bei Ulrich Pelzer, bei dem es in anderen Romanen auch vorkommt, dass das Schreiben, zu dem er eigentlich vordringen will, auch diese Ich-Figur, der wir hier begegnen, nicht gelingt unter Drogeneinfluss. Also da wird schon so eine Gegensätzlichkeit aufgemacht. Da gibt es eine sehr eindrückliche Szene, da ist er einmal allein und zieht eine Line. Also es ist auch nie von Koks die Rede, sondern immer nur von der Line in dem ganzen Roman. Und da kann er dann nicht zu etwas Ästhetischem vordringen, zu keinem Abstand, den er braucht zur Welt, um darüber schreiben zu können. Und bei Stefan Martinez, einem anderen Roman von Ulrich Pelzer, spielt es auch eine Rolle. Es gab ein Buch, über das sehr viel diskutiert wurde, das allerdings dann fast 40 Jahre später spielt von Leif Rand im letzten Jahr, Allegro Pastel. Das haben sehr viele gelesen, war ein Riesenerfolg. Und da finde ich unglaublich interessant, dass hier die Drogen, da ist es Ecstasy, für sich alleine konsumiert werden. Auch da haben wir es mit einer Schriftstellerfigur zu tun, eine Schriftstellerin, Tanja, die auf eine Party geht in einem Club und die das ganz genau plant. Also die sagt, sie kann sich das 4 bis 6 Mal im Jahr leisten und dann braucht sie aber auch einen freien Tag, um sich wieder zu erholen von diesem Kater. Und sie erlebt das isoliert für sich unter den anderen Tanzenden und fertigt dann für ihren Freund über Handy ein Protokoll an. Also das ist eine grundsätzlich andere Art, mit der Droge umzugehen. Das ist fast mehr Teil des Lifestyles und wie so eine Wellness-Massage. Also eigentlich will man seine Erlebnisse optimieren. Und das ist ein Riesenunterschied zu der Erfahrung der 80er Jahre, wie Ulrich Pelzer sie schildert.
Und macht sich das auch in der Schreibweise bemerkbar? Denn da liegt ja auch fast eine Generation oder sogar mehr zwischen diesen beiden Autoren. Wirkt sich denn dieses Bild der Droge oder das, was sie tut, wofür sie eingesetzt wird, auch auf den Stil aus?
Das ist interessant, denn Ulrich Pelzer schreibt diesen Roman natürlich aus der Retrospektive. Man muss auch sehr stark unterscheiden zwischen der Erzählerfigur, dem Ich, was dort spricht, und ihm selbst, obwohl er etliche Eckdaten teilt. Und es gibt sicherlich Erfahrungen, die er gemacht hat. Es gibt bei ihm diesen sehr abgehackten Stil. Das könnte man natürlich auch mit dieser Simultaneität, die unter Kokain möglich ist, diesem Empfinden, in Zusammenhang bringen. Es gibt auch manchmal nur einzelne Liedzeilen oder Gedichtzeilen oder eben hackst du eine Line, also so ein Begriff, der wird dann isoliert vermittelt und das ist wie so eine Schnappatmung eigentlich. Das hat tatsächlich so diesen sehr eiligen Stil und bei Leif Rand haben wir es ja mit so einem ganz durchkalkulierten, auch ironisch gesättigten, sehr smooth vor sich hin tickernden Werk zu tun. Also das ist eine ganz andere, durch und durch ironische Haltung auch dem Leben gegenüber. aber da geht es nicht um etwas Existenzielles. Und dadurch unterscheiden die sich schon. Man kann es auch, wenn man das sich zum Beispiel in Erinnerung ruft, wie das bei Ocean Vuong ist, ganz interessant, finde ich, markieren. Das war ja auch vor so 1,5 Jahren ein Riesenerfolg, dieser Vietnamese aus den USA, Auf Erden sind wir kurz grandios. Ein ganz tolles Buch, da geht es ja auch um das Erringen einer Sprache als Einwanderer. Und da wird die Opioidkrise in den USA, also die erst kurz zurückliegt, geschildert. Und auch da wird deutlich, was für eine Ausweglosigkeit das Ganze hat. Also in dem Moment, in dem die pharmazeutische Industrie die Jugend in der Hand hat, ist es vorbei. Hier ist es überhaupt keine lebenssteigernde Erfahrung mehr.
Das waren ja jetzt einige Männer, die Sie genannt haben, die darüber schreiben. Ich nehme an, dass es auch Frauen gibt. Erzählen die denn anders davon?
Das finde ich hochinteressant. Es gab jetzt ja gerade den sehr breit diskutierten und gelesenen Roman von Tove Ditlevsen, diese Trilogie, der dritte heißt Abhängigkeit. Und das, finde ich, ist ein absolut großartiges und sehr beklemmendes Buch über die düstere Seite der Sucht. Denn hier schildert sie, wie sie im Zusammenhang mit einem Mann dann schmerzmittelabhängig wird, dass ihr direkt in die Venen gespritzt wird. Ihr Mann wird gerade Arzt und hat eine Abtreibung bei ihr vorgenommen. Und da wird klar, obwohl sie vorher immer diese kreative Kraft zum Schreiben besessen hat, dass die Medikamente das alles zerstören, dass sie nur noch Körper ist. Das ist sehr quälend zu lesen, aber auch ganz großartig beschrieben, weil hier das Gefängnis der Sucht sehr deutlich wird. Und da habe ich den Eindruck, dass gerade bei Frauen der Generation, das finde ich sehr frappierend, die Emanzipation, denn sie war ja sehr erfolgreich, eine bekannte Schriftstellerin und Dichterin, so hohe Kosten hat, dass der Ausweg in eine Symbiose mit einem Medikament oder einer Droge ein Hilfsmittel wird. Also es fällt auf, wie viele Frauen der Generation zum Medikamentenschrank greifen, ganz einfach.
Das heißt, Sie haben auch noch andere Beispiele gefunden, die was Ähnliches beschreiben?
Ja, also ich glaube, jeder erinnert sich an diesen ikonischen Fall von Ingeborg Bachmann. Da ist es mehr lebensweltlich. Sie stirbt ja dann an Schlafmitteln, weil sie mit einer Zigarette im Mund verbrennt im Bett und dann letztendlich an den Verbrennungen zugrunde geht. Es gibt einen parallelen Fall von der grandiosen Schriftstellerin Clarice Lispector, der Brasilianerin, die kurz vorher gerettet wird, weil jemand den Rauch sieht, der aus ihrem Zimmer kommt, die auch einen Schlafmittelabusus hatte. Also da wird mir schon ganz schwummrig, wenn ich nur daran denke. Und sie schreibt in ihren Erzählungen sehr anschaulich darüber. Bei Ingeborg Bachmann kommt das ja nicht vor. Das weiß man dann aus den Arztbriefen und aus den Texten, die jetzt veröffentlicht wurden. Aber bei ihr ist es ein Thema, und zwar so mehr der Zustand in der Psychiatrie, wie eine junge Frau über ihr Kleid stundenlang nachdenkt und darüber, ob sie jetzt Rosen verschenkt oder nicht. Also man hat damals in den 50er Jahren fast freimütig über diese Medikamente verfügt und sie Frauen verschrieben, die Anflüge von Depressionen hatten. Elsa Morante aus Italien ist ein berühmtes Beispiel. Dann noch Sylvia Plath. Also viele werden sich an die Glasglocke erinnern. Und auch da immer diese Freiheit aushalten zu können, scheint zu viel zu sein. Also dann braucht man irgendwelche Dämpfer oder dann ist diese Nähe zu einem Medikament fast eine Rückversicherung. Und es ist zu anstrengend, die ganze Zeit sich zu behaupten als Schriftstellerin offenkundig.
Es gab ja auch einen Roman, in dem eine historisch eher schräge Geschichte aufgearbeitet wurde von Ulrike Sterblich. Die hat über die Feel-Good-Doctors in New York der späten 60er Jahre geschrieben. Was ist denn das für eine Geschichte? Ich dachte gerade, das passt ja eigentlich zu dem, was Sie gerade erzählt haben.
Das stimmt. Das sind natürlich auch oft Frauen. Aretha Franklin gehörte zum Beispiel dazu, die zu diesen Medikamenten greifen und sich sehr unbefangen sogenannte Vitaminspritzen von diesen Ärzten Ende der 60er Jahre in New York verschreiben lassen. Das ist auch ein Roman aus diesem Frühjahr, The German Girl, von der Berliner Autorin Ulrike Sterblich. Und die arbeitet aber eigentlich einen historischen Fall auf. Also das hat einen dokumentarischen Wert. Das ist sehr glamourös und auch unterhaltsam, weil man viel erfährt über diese New Yorker Künstlerszene, wo das offenkundig zum guten Ton gehörte und man dann auch sogar offenkundig JFK, also ein Politiker, sich damit hat helfen lassen und nicht genau wusste, was in diesen sogenannten Vitaminspritzen eigentlich drin steckt. Aber da wird es jetzt literarisch nicht so exploriert als Selbsterfahrung, sondern mehr geschildert als ein konkreter Fall. Sehr erhellend und auch interessant, weil einem diese ganze Szene einfach näher rückt.
Wir hatten es ja schon ganz am Anfang, diese Drogenerfahrung. Das war ja in der Literatur eigentlich schon ganz lange ein großes Thema, wenn man an Baudelaire denkt oder Edgar Allan Poe oder bis zu Hans Faller. Da ging es ja immer um so Bewusstseinserweiterung, um Experimente auch mit der eigenen Wahrnehmung. Wahrnehmung. Was würden Sie sagen, ist da der Unterschied von diesen Klassikern zu der heutigen Drogenliteratur?
Es gab natürlich, als es auch vielleicht noch neuer war, bei Burroughs, wenn wir uns erinnern an Naked Lunch, das haben vielleicht manche auch noch, es gab ja auch eine Verfilmung im Kopf, diese sehr brutalen Protokolle von halluzinatorischen Erfahrungen. Und da war das auch so eine Gratwanderung, dass man das einfach vermitteln wollte. Aber ich glaube, dass in der zeitgenössischen Literatur eigentlich viele Fäden wieder aufgenommen werden. Also schon bei Baudelaire, der ja mit Haschisch viel experimentiert hat, gibt es diese düstere Seite, dass klar ist, man läuft Gefahr, auch seine Imagination zu verlieren. Auf der einen Seite hat er es stilisiert, hat gesagt, es ist viel besser, im Drogenrausch in so künstliche Paradiese abzudriften gegenüber der Naturwahrnehmung und der Natur insgesamt. Aber er erkennt dann schon sehr früh, dass man zurückgeworfen wird auf den Körper und eigentlich gar nichts mehr ist. Und auch Michaud, der französische Lyriker im 20. Jahrhundert, hat dann gesehen, dass es eine Gefahr ist, wenn man nur noch in diesem mystischen Zustand ist, dann ist man im Grunde nur noch Trieb. Und da sagt übrigens die Heldin von Leif Rand, dass Rausch eben der Zustand nach dem Trieb sei, also die Droge, wie sie sie nimmt. Und da sind aber diese Klassiker oft in der Gefahr, da zu versacken. Und aufschlussreich fand ich auch, dass einige wie Gottfried Benn oder auch Balzac, die um ihre Kreativität fürchteten, zwar darüber geschrieben haben, aber gesagt haben, nein, wir brauchen diese Rationalität, um überhaupt darüber berichten zu können. Und denen war das dann so wichtig, die haben auch um ihre Produktivität gefürchtet, dass sie dann letztendlich diese Erfahrung gar nicht gemacht haben. Also Ben hat ein einziges Mal einen Rausch ausprobiert und Balzac hat sowieso lieber Kaffee getrunken und nicht geschlafen. Das war sozusagen seine Droge und das Schreiben. Und ich glaube, bei Ulrich Pelzer zeigt sich eben, dass Drogen nichts mit Freiheit zu tun haben. Also er merkt in dem Moment, in dem sein Held dieser Droge sich anheimgibt, dominiert etwas anderes über ihn. Dann ist er eben nur noch Trieb, ohne jede Blockade und ohne die Möglichkeit, das auch in irgendeiner Form in Wahrnehmung zu übersetzen und zu schreiben. Und am Ende beginnt er zu schreiben, als er im Kinosaal sitzt und die Rollen einlegt, also so eine ganz altmodische, analoge Erfahrung macht.
Maike Albart, vielen Dank für dieses Gespräch und eine Liste der Romane, über die wir jetzt hier gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.